In der heutigen Folge geht es um das Thema Bestandskundenmanagement und wie du es schaffen kannst, wenn du zum Beispiel einen E-Mail-Newsletter hast, deine Conversion oder besser gesagt die Öffnungsrate deutlich zu erhöhen. Solltest du heute dranbleiben, ich habe wieder einen Gast bei mir in der Folge, den Kai. Den habe ich auf dem AIT-Consultant-Event kennengelernt oder auf meinem AI-Event kennengelernt und da hat er eine ziemlich coole Präsentation gehalten. Und da ging es halt darum, wie er die Öffnungsraten von den Newslettern von irgendwo 10%, 15%, 20% hochgezogen hat. In diesem Sinne, du kümmerst dich bei deinen Kunden oder für deine Kunden um das Bestandskundenmanagement. Ist in meinen Augen ein wichtiges Thema, weil viele sich immer auf das Thema Neukundengewinnung beschränken und vergessen so ein bisschen, wie viele, ich sag mal fast im Fitnessstudio sind es ja die Karteileichen, aber wie viele Bestandskunden noch irgendwo im stillen Schlummern, die schon seit einiger Zeit nicht mehr bestellt haben. Und da kommst du ins Spiel. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du bei mir im Podcast bist. Stell dich doch kurz noch selber ein bisschen vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Nehme ich natürlich immer sehr gerne an, weil nicht nur, dass ich mich selber gerne reden höre, sondern ich rede auch gerne über das Thema Bestandskundenmanagement, Bestandskundenaktivierung, weil ich halt einfach gesehen habe, dass also man sehr, sehr viel wirklich, wie du es schon gesagt hast, sehr, sehr viel in das Thema Neukundenakquise investiert. Man gibt sehr viel Geld bei Meta und bei Google aus und dann akquiriert man Kunden und dann konvertiert man die auch. Aber meistens ist es halt so, dass im strategischen Sinne dann diese Kunden eigentlich nur sehr stiefmütterlich behandelt werden und man eigentlich immer nur auf die Neukundenakquisition dann geht. Und ich finde das immer so schade, weil man sehr, sehr viel Geld investiert, damit ein Neukunde tatsächlich mal kauft. Und man geht ja natürlich dann auch man muss sehr viele Hürden überspringen, ja, bis dann ein Kunde mal kauft und hat dann eine Conversion Rate. Dann sagt man, okay, 2% Conversion Rate ist gut und so weiter. Ne? Also man gibt aber sehr, sehr viel Geld dafür aus. Und ich sage dann meistens, ihr habt jetzt so viel Geld, wie viel Geld habt ihr denn jetzt in euren Kundenstamm, den ihr da so habt? Wie viel habt ihr da investiert? Und was habt ihr an Wiederkäufen? Aktiviert ihr diese Wiederkäufer wirklich und so weiter? Und dann kommt da meist so, ja, wir haben ja ein Newsletter. So, ja, das ist gut, das sollte man auch tun. Aber diese sind meist sehr generisch und es gibt halt zwei Sachen. Ein Newsletter ist meist immer so, guck mal, was wir hier gerade anbieten. Das ist also eher absenderorientiert. Ja. Und genau. Man hat jetzt gerade ein Angebot, man hat was Gutes, man hat irgendwie keine Ahnung, man macht Versandkosten frei oder hat jetzt ein bestimmtes Produkt, was eine super Geschichte ist und so weiter. Und dann packt man das in den Newsletter und dann ist auch gut. Das Thema ist aber, das kann auch für ganz, ganz viele und wahrscheinlich noch mehr als im Newsletter selber drin sind, Kunden, Bestandskunden sehr, sehr interessant sein. So, und klar, wenn ich jetzt einen Kunden habe, der vor 5 Jahren das letzte Mal bei mir gekauft hat, den kann ich jetzt auch DSGVO-konform nicht mehr anschreiben. Das ist ohne Frage, der ist weg. Ja, den habe ich einmal bezahlt, der hat einmal konvertiert und so weiter. Aber zu überlegen, wie man eine Regelkommunikation aufbaut oder nenne es Marketing Automation im Großen und Ganzen, wie man eben diese Kunden immer wieder neu anspricht. Das ist eigentlich so mein Kerngebiet. Und ein Bereich ist dafür zu sagen, okay, wir aktivieren jetzt inaktive Bestandskunden, die, sag jetzt mal, das ist auch immer von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, 3 Tage nicht gekauft haben oder 3 Wochen oder 3 Monate nicht gekauft haben. Das ist immer sehr, sehr individuell, was man da machen kann. Und die aktivieren wir jetzt mit einer Video-E-Mail. Und wir haben halt eben herausgefunden, dass wenn man eine Nachricht, das liegt gar nicht an dem Video an sich, sondern das gibt jetzt halt neue Möglichkeiten. Aber ein Kunden, den man anspricht, der was mit einer Message, die was mit dem Kunden zu tun hat und nicht zwingend mit dem Anbieter, dann hat man eine höhere Chance der Aufmerksamkeit und man hat eine höhere Chance der Abschlussfähigkeit. Und das ist halt eigentlich worüber ich mir die ganze Zeit Gedanken mache und schaue, dass man da eine coole Lösung findet.
Ja, jetzt weiß ich gar nicht, inwiefern du über das Beispiel von deiner Keynote reden darfst, aber du hast ja jetzt noch in dem Kreise unserer AI-Community hast du ja ein weiteres Experiment am Start. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was es jetzt mit dem Video auf sich hat. Ich meine, klar, du hast ja diese Platzhalter, wo du immer dann diese Ansprache machen kannst. Mache ich bei mir im Newsletter ja auch, wo ich die Person quasi mit dem Namen anspreche. Aber ihr habt ja da so ein bisschen was euch einfallen lassen, wie es noch genauer geht. Und da kann man es ja auf die Spitze treiben.
Das kann man tatsächlich auf die Spitze treiben. Und man darf auch nicht zu technikverliebt sein bei der ganzen Geschichte. Also was wir tun ist grundsätzlich, wir haben die Möglichkeit, hyperpersonalisierte Videos zu erstellen, die halt eben nicht nur in Text und Bild, sondern eben auch in Sprache und halt eben auch mit Avataren extrem individuell zugeschnitten auf den Empfänger wirklich produziert werden können. Und das halt eben in Massen. Ja, das heißt also, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich habe jetzt 10 Kunden, dann kann ich 10-mal so ein Video machen und dann mache ich das, ist alles wunderbar. Habe ich mehr als 10 Kunden, wird es schon anstrengend. Und habe ich mehrere 10.000 oder 100.000 oder gar Millionen Kunden, dann muss man dafür irgendeine Art von Technologie haben und eine Technik haben, wie man so etwas dann macht und eben 1 Million Videos rausrendert. Und das in kurzer Zeit. Das ist nicht ganz so einfach und da haben wir halt eben einen Weg gefunden, wie wir das gut hinkriegen, und dann nutzen wir eben Sprachmodelle über 11 Labs. Wir nehmen einen Avatar auch gerne individuell auf. Das halte ich für sinnvoll, weil es eben auch immer um den Anbieter natürlich geht. Der Anbieter muss möglichst authentisch kommunizieren. Und dann machen wir da Basisfilme mit Avataren etc. und individualisieren dann über den Namen des Empfängers. Und allein das ist schon ein Riesenpunkt. Man kann noch ganz, ganz viel mehr machen, aber je komplizierter man es macht, desto anfälliger ist es auch. Deswegen eher muss es passen und so weiter. Und wenn ich jetzt sage, Mensch, hallo Felix, wir haben hier was ganz Tolles für dich, dann ist das eine persönliche Ansprache für dich. Und du kannst innerhalb von 20, 30, meinetwegen auch 60 Sekunden ein sehr komplexes Angebot sehr persönlich rüberbringen. Und das macht halt eben A, so, dass die Message überhaupt erstmal ankommt. Das heißt also, man klickt eher drauf. Man hat also höhere Öffnungsquoten und auch höhere Klickraten, wesentlich höhere, weil es eben mehr mit dem Empfänger zu tun hat. Und zum Zweiten, hat man eben auch dadurch, dann erhöht man einfach die Chance auf eine höhere Conversion. Die Rate muss nicht zwingend höher sein, aber man bringt mehr Leute dann tatsächlich auf den Verkaufsfunnel, wie der auch immer aussieht. Und das ist halt sehr, sehr interessant und damit sehr effizient einfach, ne? Wo man wirklich sagen kann, okay, das kann man jetzt mal, also wenn man eine Message rausschickt an 100.000 Leute und man hat jetzt meinetwegen eine Öffnungsquote von beim Newsletter, was weiß ich, von 15%, dann ist es erstmal gut, aber dann haben das 85.000 gar nicht gesehen. So, und wenn man sagt, okay, wir können jetzt diese Öffnungsquote oder auch Klickquoten auf 40-50%, das kommt immer so ein bisschen drauf an, Anbieter, auch die Basis der Daten ist auch immer ganz wichtig, aber kann man das erhöhen, dann hat man nicht 15.000, die das Angebot letzten Endes gesehen haben, sondern 50.000, das sind 35.000 mehr. Und damit erhöht man einfach die Zahl derjenigen, die das potenziell kaufen können, was man da eben anbietet. Ja. So, und wenn man das dann mit der normalen Conversion Rate dann nimmt, dann ist das erstmal schon mal generell ein Erfolg, weil man einfach mehr verkauft mit der gleichen Aktion. Ja. Und in dem Experiment, da kann man schon mal so viel sagen, da haben wir ja das AI Playbook vermarktet an den Verteiler des AI Trainings Instituts. Und hier war es dann halt so, dass wir gesehen haben, dass nicht nur die Öffnungsquote wirklich das Doppelte oder Dreifache sogar war, sondern eben auch die Conversion Rate derjenigen, für die es tatsächlich relevant war, auch im Verhältnis dann höher war als von denjenigen, die über den normalen Online-Performance-Kanal gekommen sind. Und das
wird ich war der erste spannend. Käufer.
Ja, siehst du?
Ja. Ja, ich habe vielleicht dazu, ich habe mir direkt gedacht, oh, wunderbar, so ein Video im Newsletter ist ja eine super Sache. Aber ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, das in Newsletter einzubinden, vor allem mit dieser persönlichen Ansprache. Du hast das Thema Rendern gerade eben angesprochen. Ja. Jetzt kann man natürlich so ein bisschen das Ganze splitten und dass man sagt, okay, ich glaube, ihr habt es auch so mal irgendwo gemacht, in dem Startscreen, also in dem Thumbnail von dem Video, steht der Name nochmal drin und dann startet das Video quasi mit einer Audiospur, wo der Name gesagt wird und dann geht das Video erst los. Es gibt ja da mehrere Varianten. Aber auch da ist ja ein, ja, ich stelle mir das vom Aufwand her riesig schwierig vor. Nehmen wir an, du hast jetzt irgendwie einen Pool mit 10.000 Kontakten. Wie wird das gemanagt? Also, ich weiß nicht, wie viel du da preisgeben kannst oder darfst, aber mich interessiert halt, wie das überhaupt, ja, wie das technisch überhaupt umsetzbar ist.
Also wir haben eine Software. Ich habe also als Synergate GmbH bin ich halt in erster Linie Consultant. Allerdings habe ich natürlich Technologiepartner für diese Themen. Und da ist einmal die Firma Patio, die also eben eine Software hat, wo wir eben genau diese Verheiratung von individuellem Text, von individuellem Ton, ja, wo dieser Name eben entsprechend vorgegeben wird oder vorgelesen wird auf einem 11 Labs Modell. Das dann verheiratet mit dem entsprechenden Basisfilm. Da kann man auch noch individuelle Abbinder machen und individuelle Bilder noch einbauen, also und so weiter, also auch verschiedene Logos und. Also das kann man wirklich bis ins Unmögliche treiben sozusagen. Allerdings ist es so, dass wir hier dann eben diese Filme generieren. Das heißt also, wir würden jetzt zum Beispiel 100.000 individuelle Filme generieren. Ja, die liegen dann irgendwo auf einem Server. Und dann bauen wir, und das ist dann mein anderer Technologiepartner, ist die Firma Braintext, die nimmt dann diese Filme und baut 100.000 individuelle Film-Landing-Pages, wo dieser Film dann abgespielt wird. So, und das läuft natürlich auch vollautomatisch. So, und dann, was hast du dann? Dann hast du 100.000 Landing-Pages, die kundenbezogen eben individuell da sind. Und dann geben wir ein individuelles Thumbnail für diesen betreffenden Kunden und diesen Link zu dieser Landingpage letzten Endes geben wir zurück an den Anbieter und der verschickt das dann letzten Endes in seiner E-Mail-Umgebung ganz normal, baut das Thumbnail ein, textet die E-Mail und sagt dann hallo Felix, ne? sieht man dann in der E-Mail mit einem Play-Zeichen, ist dann ein Bild, was verschickt wird, also wir verschicken kein Video, sondern wir verschicken eigentlich einen Link auf diese voll individuelle Landingpage, die dann auch einen Call to Action hat, der auch individuell sein kann, mit einem entsprechenden Pixel versehen werden kann oder auf eine noch spezielle weiterführende Funnel-Pages dann gehen kann etc., die auch voll individuell sind. Das können auch 100.000 verschiedene sein, das ist erstmal tatsächlich egal. Und dann verschickt der Anbieter letztendlich in seinem System und somit hat man eben auch diese ganze Spam-Thematik nicht. Wir brauchen auch dann, wenn wir diese Filme erstellen, auch diese E-Mail-Adressen nicht. Wir brauchen eigentlich nur einen Vornamen oder Nachnamen, was auch immer. Das ist das Einzige, was wir an personenbezogenen Daten haben. Ja. Ansonsten arbeiten wir dann mit IDs und somit können wir das auch ohne Probleme verarbeiten und sind da DSGVO-konform. Und was wir halt im Vorfeld einer solchen Aktion dann immer machen, wir gucken uns immer an, was für Kunden hast du, wie sind die Segmente, was macht da am meisten Sinn, also nochmal so ein bisschen Insights zu geben, wie man das dann eben dann auch erfolgreich aufsetzt. Also beispielsweise, ich habe jetzt Kunden, die haben 1,1 Millionen Kunden, ja, da waren jetzt, ich sag mal, 500.000 Kunden überhaupt nicht interessant, da irgendwas zu machen, ja, so, aber die anderen 500.000, die waren jetzt, oder 600.000, die waren schon sehr interessant und dann macht man dann kleinere Bereiche, 50.000, 100.000, 200.000 Segmente auf und sagt dann, und die bearbeiten wir jetzt, ne, und wollen denen letzten Endes anbieten, Produkt X oder komm doch mal vorbei oder was auch immer. Und das Coole ist, das geht auch mit Geburtstagsmails, das geht mit, da ist natürlich keine Conversion letzten Endes dahinter, ne, ist keine Kaufstrecke dahinter, das geht mit Eventeinladungen, alles Mögliche. Das kann man mit im Mahnwesen machen, zu sagen, säumige Kunden, ja, werden dann irgendwann nicht, kriegen keine dritte Mahnung, sondern bitte rufen Sie uns in einer dringenden Angelegenheit zurück. Und das ist auch eine Kampagne. Also dafür kann man das alles benutzen und dadurch, dass man dass wir den Avatar letzten Endes dann auch sehr immer sehr einbauen. Für diese Geschichten sind wir da auch immer sehr, sehr flexibel, weil früher musste man für jede neue Kampagne immer neu ins Studio gehen. Das waren immer ein paar tausend Euro am Ende des Tages, die weg waren. Und die kann man jetzt eigentlich gut für intelligente Sachen dann eben lieber benutzen.
Ja, ja, das ist, glaube ich, auch so einer der Hauptvorteile da drin, dass du halt wirklich sagst, du erstellst einmal diesen Avatar. Hast du ja auch in deiner Keynote mal gezeigt, wie das Ganze so abläuft, dass man halt wirklich die gewisse Gesten einhalten muss, damit es halt möglichst natürlich rüberkommt. Und ich würde fast behaupten, mittlerweile, wenn es richtig gut und sauber aufgebaut ist, fällt es dem Otto Normalo gar nicht auf, dass es ein Avatar ist.
Nein, genau. Und das ist der Punkt an der Sache. Man muss halt eben schauen, wer ist in diesem Avatar drin. Ich war gestern noch bei einem neuen Kunden. Da haben wir auch in den Räumen von dem Kunden dann, die hat noch eigenes Equipment etc., haben wir dann diesen Avatar aufgezeichnet, haben wir das dann gemacht und so weiter. Und waren eigentlich, sage ich jetzt mal, mit Aufbau, Abbau und so weiter, waren wir dann da in, das hat insgesamt mit allem drum und dran 2-2,5 Stunden gedauert. So. Ja. Und das ist auch erstmal okay. Ja, gerade wenn man was ausprobieren will und so weiter, dann ist das eigentlich gut. Dann setzt man dann, ich empfehle dann immer zu sagen, so macht ihr jetzt mal einen HeyGen-Account auf, dann gehört das auch dem Kunden letzten Endes. Dann muss das nicht immer über uns gehen. Es geht, ne, die können dann auch andere Sachen dann damit machen. Also das ist schon ganz cool da. Und man muss halt immer sehen, wer gibt die Message raus. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt das beim AI-Thema nehmen, bei dem Playbook, da war der Raphael als Avatar da und der ist für uns, also für diese Audience, die dort angesprochen wurde, natürlich bekannt. Das heißt, man weiß, wie derjenige natürlich spricht und auch was für Gestiken er hat, was für ein Surrounding er ist und so weiter. Und da muss das natürlich High-End sein. Also auch da war das so, da ist das Sprachmodell von Raphael, dann hat er da 2 Stunden rein vorgelesen und so weiter. Da ist das Sprachmodell extrem wichtig. Aber für alles andere, wo man sagt so, ja, das ist nicht, da ist die Persönlichkeit steht ja nicht im Vordergrund, sondern mehr das Unternehmen. Ja. Da kann man das auch mit den Bordmitteln, die HeyGen bietet, wunderbar machen. Also und dann funktioniert das auch sehr, sehr gut. Und das Interessante ist, wir gucken natürlich dann immer drauf, wie ist die Lippenbewegung und ist das denn jetzt alles total perfekt und so weiter. Für den Empfänger, der ist ja in einer ganz anderen Stimmung. Ja, das heißt, der guckt das und sagt so, okay, und da geht es erstmal um den Inhalt.
Ja, genau.
Und das ist etwas, was wir als Anbieter, als Tech-Freaks sozusagen natürlich nicht so wahrnehmen. Wir nehmen das natürlich sehr individuell war, ne, und sagen, das muss alles perfekt sein. Ja, das ist gut, aber da ist dann besser fertig als perfekt.
Genau. Ich glaube, eine der Fragen bei deiner Keynote in Wiesbaden war ja dann nachher auch das Thema, ja, ist ja super, dass es jetzt die Möglichkeiten gibt, aber das sprengt ja wahrscheinlich bei jedem Otto Normalo den Preisrahmen, weil halt da noch das Mindset war, du musst jetzt in HeyGen beispielsweise jedes Video für jeden komplett neu individuell aufbauen.
Ja.
Ja, und weiß man selber, die Leute, die sich vielleicht schon damit beschäftigt haben, dann ist man ruckzuck auch bei ziemlich hohen Kosten, bei 100.000 Videos. Und da kam ja einmal der Part von dir, dass halt nur der Anfang irgendwie über eine Audiospur individualisiert ist, wie du es gerade eben erklärt hast.
Genau.
Und das reduziert natürlich dann auch die Produktionskosten enorm. Also kann man da irgendwie so Zahlen nennen, also dass man irgendwie sagt, okay, 100.000 Empfänger, wo da ungefähr der Preisrahmen liegt. Ich weiß ja, wie transparent du da unterwegs
bist. Ja, das hängt natürlich auch immer so ein Stück weit davon ab, was ist das für ein Video, wie lang ist das etc. Ne? Also man kann das auch, also es gibt grundsätzlich erstmal, muss man sagen, man braucht eine Videobasis. Es gibt auch schon ganz viele Videos auch bei Anbietern. Ne? Also die haben sehr viel Content. Da kann man erstmal schauen, ist da schon was da? Können wir das benutzen? Da muss man halt einfach ein bisschen querdenken. Man muss ja nicht zwingend einen Avatar benutzen. Man kann ja auch nur eine Off-Tonspur nehmen oder was auch immer aufnehmen und dann ist das ja auch okay. Also von daher, da gilt es halt eben zu sagen, so, was ist die Basis als Video? Was hat man für eine Kampagne? Das sind erstmal konzeptionelle Gedanken, die muss man sich machen. So, wenn man entweder, wir helfen dabei, dass man das ordentlich auf die Reihe bringt, oder man sagt, wir haben einen konkreten Plan, wir wollen das so und so machen. So.
Ja.
Dann, ne, das ist erstmal der erste Part. Das ist ein Stück weit Consulting natürlich und auch ein bisschen Unterstützung und so weiter. So, dann gibt es keinen Film, muss ein Film erstellt werden. Ich kann jetzt natürlich nach Südafrika fliegen, mit dem ganzen Filmteam, ja, und dann da im Winter Sommer Sachen machen und so weiter, dann kostet das 80.000 Euro. Das kann man auch mal, halte ich jetzt nicht so für sinnvoll, ja. Also ja, lieber mehr in die Vermarktung stecken als in das Asset, weil das Asset tatsächlich auch einfach funktioniert. Aber wenn man dann sagt, so, okay, wir gehen jetzt beispielsweise mal ins Studio und wir filmen jetzt mal einen Avatar ab und so weiter, dann kostet sowas halt 3, 4, 5, 6.000 Euro, je nachdem, wie aufwendig man das generieren will.
Ja.
Oder man sagt, wir haben hier schon einen Avatar, dann ist das auch in Ordnung und wir arbeiten dann damit. Dann geht es halt einfach, okay, dann wird der dann letzten Endes, dieser Avatar oder dieser Film wird dann sogenannt getemplified. Ja, das heißt also, man macht also wirklich ein Template daraus. Das ist dann einmalig, das kostet, was weiß ich, 500 Euro oder sowas. Ne? Das ist ja relativ easy. Und wenn man dann die Basis einmal hat mit dem Film, ist das dann jedes Mal das Templifying für 500 Euro ist dann eigentlich durch. Ja, so über einen dicken Daumen. Ja. Je mehr Individualisierung, Personalisierung wir da drin haben, desto aufwendiger ist das. Aber das ist mal so eine dicke Daumengröße. Also günstiger wird selten. Also von daher ist das so der Punkt. Und dann kann man das auch machen für meine Begriffe. Und ansonsten geht das pro Film. Und dann ist das wesentlich billiger als Porto. Wenn ich jetzt einen Brief rausschicke, dann bin ich, ne, und ich mache jetzt meinetwegen eine Postadressgeschichte draus, ja, wo ich dann weiß, okay, die Briefe sind jetzt eine Woche unterwegs oder was auch immer, dann zahle ich 32 Cent Porto plus das Machen und so weiter, bin ich bei 50 Cent und in der Größenordnung ist das dann auch. So, ja. Und wenn ich das jetzt so, und da bin ich halt eben messbar, ich bin viel individueller und also ja, gibt es genau. Also so viele verschiedene Sachen. So, und in dieser Größenordnung bewegt sich das. Und wenn wir sehen, dass das interessant ist und meinetwegen auch das Investment ein bisschen größer ist auf Anbieterseite, wir aber sehen in einer Bewertung, dass es sehr, sehr lukrativ sein kann, aber man nicht so wirklich weiß, ob das dann lukrativ ist, dann gehen wir auch in eine reine sogenannte Value-for-Value-Modell rein, wo es dann eben um Provision geht, wenn es eine digitale Abschlussstrategie gibt. Und wenn es jetzt aber nur um, ich sag jetzt mal, wir informieren jetzt nur unsere Kunden über, was weiß ich, XY, da gibt es halt nichts mit Provision, ja, aber ja, das würde dann eben auch gehen.
Ja, ist ja dann auch für alle irgendwo transparent.
Ja, und so haben wir es eigentlich auch beim AI-Trainingsinstitut gemacht, weil wir gesagt haben, ja, keine Ahnung, wie das. Ich weiß ja auch gar nicht, wie die Daten tatsächlich funktionieren. Und für mich war das auch wieder mal ein Experiment, dann einfach zu sagen, so, okay, ja, auch für mich ein Experiment, zu sagen, so, was ist in der Zielgruppe, wie funktioniert das? Wir machen das jetzt so seit einem guten Jahr. Ja, dieses Setup und da wollen wir natürlich auch lernen und das war halt eben auch so eine Thematik, wo wir gesagt haben, okay, dann kriegen wir halt was vom Buchverkauf ab und gut.
Ja, ja klar,
macht das dann funktioniert Sinn. Oder funktioniert dann eben nicht, aber mir war es halt wichtiger, das Projekt zu machen, als jetzt da dann davon mir eine große Reise zu gönnen oder so.
Ja, klar. Ja, es sind ja auch die Learnings. Also ist ja auch bei mir nichts anderes. Wenn ich irgendwas mal ausprobiere, gehe ich auch erstmal in den Selbstinvest, um zu gucken, funktioniert es am Ende des Tages. Und dann kannst du dann natürlich auf der anderen Seite auch wieder reinholen, wenn du weißt, okay, da mit der Basis kann ich jetzt ungefähr die Erfolge erzielen. Genau. Oder die Kampagne läuft. Ich glaube, bei dem in Wiesbaden lief es, glaube ich, auch über Provisionsbasis, ohne jetzt den Namen zu nennen. Und da hattest du ja gesagt, das hat sich ja auch unterm Strich ein bisschen rentiert. Die ganze
Das war für mich und für uns am Ende des Tages sehr, sehr cool, weil wir einfach auch gemerkt haben, dass es, was wir auch für einen Impact haben. Das heißt also, wir haben auch ein ganz anderes Reporting letzten Endes dadurch gekriegt. Das ist also auch immer so eine Sache, Erwartungshaltung, ne, was wird denn eigentlich als Erfolg gesehen und was nicht? Und wenn man eigentlich nur auf Umsatz geht erstmal, und dann die anderen Kennzahlen wie Öffnungsquote, Klickraten und so weiter, dann kann man dann nämlich in das Detail gehen und das dann bei den nächsten Kampagnen dann verbessern. Aber am Ende des Tages weiß man, okay, das hatte Impact. Ne? Und idealerweise ist das auch noch inkrementell. Und das hängt dann damit zusammen, wie man tatsächlich die Segmente baut und so weiter, dass es auch wirklich inkrementell ist. Und dann hat man einen super Vergleichswert. Und das ist schon sehr, 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 sehr spannend, muss ich sagen. Also mir macht das sehr viel Spaß, weil es auch, man bietet relativ zügig auch ein Ergebnis. Und das ist im Consulting Also ich laufe jetzt ja auch schon 25 Jahre rum in dem Thema und ich sag schon immer die ganze Zeit so ein bisschen despektierlich über mich selber, ich verkaufe heiße Luft. Ne? Und ja. Wenn man dann aber direkt einen Umsatz verkauft, dann ist das schon ganz interessant und das ist halt eben auch branchenunabhängig. Also wir erhöhen einfach nur die Chance, dass ein Angebot gesehen wird.
Ja.
Das ist eigentlich der Kern. Mit dem Ergebnis, dass wir auch Umsatz oder Abschlüsse generieren können, was man sonst so vielleicht nicht sieht. Ohne 1 Euro an Meta und Google zu bezahlen.
Ja, und jetzt, wo du das sagst, kannst du das Ganze natürlich auch super kombinieren. Ich weiß nicht, jetzt hier beim Raphael bin ich jetzt auch in dem Meta-Funnel drin. Also ich bekomme jetzt auch quasi die Werbung von dem Playbook angezeigt. Wenn du das jetzt sinnvoll kombinierst und generierst halt Leads über eine Kampagne, wo du dann deinen Namen, deine E-Mail-Adresse bekommst und die laufen dann in automatisiert oder vielleicht nach einer gewissen Ansammlung bei dir in die Strategie rein, dass quasi jeder Lead, den du generiert hast, eine personalisierte Landingpage im Nachgang bekommt, kannst du ja auch machen. Wenn du sagst, okay, das hält sich kostentechnisch im Rahmen, dann kannst du ja einmal deine Bestandskunden anspielen, wo ich sowieso finde, vielleicht kommen wir da gleich noch kurz drauf, ich finde, das geht halt bei vielen Unternehmen unter, dass sie halt, ja, die haben für teuer Geld Bestandskunden akquiriert, die auch im besten Fall noch begeistert waren von der Abwicklung. Und dann denkt man sich, naja gut, wunderbar, der wird schon wieder ankommen, wenn er was von mir will. Aber dass halt viele Faktoren dazu zählen, wie zum Beispiel, hat der Entscheider vielleicht gewechselt in dem Unternehmen? All so Sachen bekommst du ja über einen E-Mail-Newsletter raus. Wenn du dann einen No-Reply bekommst oder so von eben der Person, die nicht mehr da ist, dann kannst du, also mein Weg wäre jetzt, ich würde auf LinkedIn gehen, wenn die Person vielleicht noch da ist und würde gucken, ah, hat dieses Unternehmen gewechselt? Würde die dann vielleicht konkret auf LinkedIn anschreiben, um zu sagen, ja, wir waren doch hier, sind wir doch mal zusammengekommen, ich habe gesehen, du hast das Unternehmen gewechselt. Mhm. Falls wir weiter im Kontakt bleiben wollen, so und so, und weißt du zufällig, wer deine Stelle übernommen hat? Um überhaupt wieder den Bogen zu schlagen, dass ich beim Unternehmen weiterhin im Relevance-Set bleibe, wo du ja sonst draußen bist.
Du bist erstmal draußen und ja. Das ist im B2B-Segment, kann man sowas ja dann auch sehr gut, Entschuldigung, im B2B-Segment kann man das natürlich auch sehr gut automatisieren, dann eben über LinkedIn etc. Da kann man ja auch seine Automatisierungsstrecken dann fahren. Das macht durchaus Sinn. Was mich natürlich am meisten interessiert, ist der B2C-Sektor, wo man dann wirklich sagt, okay, man hat jetzt, wo der Einzelne natürlich schon wichtig ist, aber die Masse eigentlich genau der Punkt ist, an den man ja auch rangehen will. Und da wirklich eine Strategie zu entwickeln, wie man Regelkommunikation macht, dass man erst gar nicht aus dem Kommunikationsfluss rauskommt letztendlich. Und das ist halt schon eine sehr, sehr schöne Aufgabenstellung, wo man dann auch das Thema CRM ganz anders spielen muss. Also es ist teilweise erschreckend für mich zu sehen, dass also wirklich auch E-Commerce-Anbieter, die sehr erfolgreich auch sind und sehr erfolgreich im Performance-Marketing unterwegs sind, überhaupt kein CRM haben. Und das verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, weil das wäre das Erste, was mich interessieren würde, wie sich meine Kunden und auch die Kohorten etc. entwickeln. Und wenn ich das nicht habe, kann ich das eigentlich nicht valide analysieren. So, ja. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Also, und wir nutzen halt auch bei den Kunden, wo wir das so sehen, dann einfach auch dazu, das Mindset in diese Richtung zu entwickeln. Und dann zu sagen, guck mal, das ist doch wichtig und lass mal da überlegen und so weiter. Und dann, wenn man sieht, dass man, wenn man aktiver mit Kunden umgeht, dann und dann da auch entsprechende CRM-Mechanismen dann noch einsetzt, dann ist das für meine Begriffe der Weg dann auch zu einer Entscheidung, okay, wir müssen in das CRM-Thema rein. Und ob das ist keine Tool-Frage im klassischen Sinne, sondern es geht einfach darum, ne, was ich will halt wissen, dieser Kunde, wenn der anruft, will ich wissen, wie viel hat der für mich bestellt, was ist der Customer Lifetime Value von diesem Kunden? Ja. So, und das kann man ja ermitteln und das ist, weil dann kann ich, bei dem Kunden bin ich dann vielleicht ein bisschen großzügiger, wenn der im Service anruft, bei dem anderen bin ich halt sehr rigoroser. Ich sage, Kamerad, du hast für 29 Euro hier was gekauft, da haben wir überhaupt nichts dran verdient, jetzt, ne, und jetzt machst du hier einen Larry sozusagen, ne?
Um es ja,
salopp zu sagen. Das ist halt eben die alte Maßgabe, guter Service für gute Kunden, schlechter Service für schlechte Kunden, weil die halt einem eigentlich nur Zeit und Geld stehlen. Und diese Entscheidung zu treffen und das auch ad hoc und das eben auch für Marketingkampagnen, dafür muss ich halt Insights wissen zu dem einzelnen Kunden. Also nicht zu einer Gruppe, sondern wirklich zu dem einzelnen Kunden, um da eben dann auch die Potenziale zu heben. Und das ist so, und man kann mit solchen Aktionen, wo man eben mehr erreicht, mit Hyperpersonalisierung, kann man tatsächlich sich auf diesen Weg begeben. Einfach, ja. Ne? Es ist ein Weg. Ne? Man kann das nicht jetzt einsetzen und dann funktioniert das, sondern es ist ein Weg des Kundenverständnisses. Man muss den Kunden auch ernst nehmen, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, das ist generell eigentlich das, was ich raten würde. Weil im Endeffekt gibt der Kunde dir ja auch die Daten, die du brauchst, um halt die Kampagne oder was auch immer du in der Außenkommunikation jetzt nachher fährst, zu optimieren. Und ich glaube, da liegt halt auch das eins der größten Probleme, dass halt immer nur, wie du das eben sagtest, ganz am Anfang bei dem Newsletter, man kommuniziert das aus seiner eigenen Perspektive raus und wir haben ein neues Produkt, wir haben dies, wir haben jenes. Aber überhaupt zu überlegen, hat der Kunde überhaupt den Need in dem Moment, dieses Produkt sich überhaupt mal anzugucken, also wo wir noch gar nicht bei dem Kauf selber sind, das wird halt oft vergessen. Dann wundert man sich oder man sagt dann, ja gut, der Newsletter funktioniert nicht, deswegen schicken wir jetzt einen raus am 24. Dezember, die Weihnachtsgrüße und das war's dann. Aber wir haben ein Newsletter-Formular auf der Seite.
Ja, genau. So.
Ja.
Und ich habe jetzt neulich, habe ich auf LinkedIn ein Beispiel gesehen, das fand ich großartig. Ich glaube, es war Disneyland, um Kundenorientierung mal auch klar zu dokumentieren, was es da gibt. Also folgende Geschichte: Es gibt also gerade Kinder gehen ja mit ihren Eltern gehen in einen Park und so weiter und die Kinder kriegen dann irgendwo einen Luftballon zum Beispiel. Aber der Luftballon kann natürlich nicht mit auf Fahrgeschäfte genommen werden oder da und dahin und so weiter. Und was haben sie dann gemacht? Da wurde ein Luftballonhort wurde eingerichtet, wo das Kind letztendlich seinen Luftballon abgeben konnte. Und dann gesagt wurde, hier, und dann, wenn ihr nach Hause geht, dann kannst du den Luftballon wieder abholen und so weiter. Das wurde dann auch getan. Haben die Kinder den Luftballon mitgekriegt und dann gab's dann einen Erlebnisbericht des Luftballons mit dazu, ja, wo dann drin stand, also ich habe heute das und das gemacht und so weiter und dann habe ich hier noch ein kleines Schläfchen gemacht und so weiter. Also es war für mich ein ganz, ganz toller Tag. Ich hoffe für dich auch. Das Kind nimmt das Elternteil liest das dann vor und so weiter. Es ist ein Steckbrief des Tages des Ballons. Und da fragt man sich doch, wie geil ist das denn? Weil das ist pure Kundenorientierung. Für uns Erwachsene oder als Anbieter denkt man sich so, ja mein Gott, so einen Luftballon kriegen sie halt hinterher 9. Nee. Das ist genau die Emotionalisierungsschiene und das bedeutet Kundenorientierung pur. So, es muss jemand diesen Ballon nehmen, es muss ein Empfang da sein, es muss wieder rausgegeben werden und so weiter, weil das für das kleine Kind wichtig ist, dass diesem Ballon dann auch gut geht, auch über den Tag und so weiter. Und im Nachhinein ist es komplett positiv aufgeladen und rundet den gesamten Themenpark-Besuch nochmal ab. Und das finde ich einfach, das ist ganz hohe Kunst. Ja. So, und wenn man sich auf diese Ebene begibt, sagt, was sind unsere Kunden? Das hat natürlich auch was mit Wertschätzung zu tun. Ne, wenn ich meine Kunden nur dazu habe, um Kohle zu verdienen, ja, dann ist das nicht wichtig.
Ja.
So, das ist transaktionsorientiert und so weiter. Und alles wunderbar. Ist auch alles fein. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, das ist in Ordnung. Aber wenn ich etwas anders machen will als mein Wettbewerb, weil ich eben auch groß im Wettbewerb stehe, muss ich etwas anders machen. Und dann ist diese Extrameile in Richtung Kunde ist relativ kurz, aber ich muss mich dann vielleicht ein bisschen darauf einstellen, aber das zeigt es dann eben dann auch, und das merkt der Kunde, dass er so, okay, die geben sich Mühe, das ist interessant. So, und eine hyperpersonalisierte Videokommunikation ist da ein ganz kleines Mosaiksteinchen in diesem Spiel.
Ja.
Und auch eigentlich ein schöner Einstieg in die ganze Geschichte, um das Mindset zu entwickeln dahin. Ne?
Ja. Ja, ich glaube, das ist auch, habe ich gestern wieder erlebt, war gestern bei einem Kunden. Also der Podcast wird jetzt sonntags, also vergangenen Donnerstag bei einem Kunden und habe einen Storytelling-Workshop gehalten, der eigentlich einen festen Rahmen hatte. Also im Ablauf waren eigentlich die Punkte, die wir bearbeitet haben, fix drin. Mhm. Aber du erlebst eigentlich oft, während man so dran ist und die ganzen Punkte mal so aufarbeitet, dass halt plötzlich Sachen hochkommen, wo wir vorher gar nicht dran gedacht haben. Und da ist es für mich als Dienstleister dann selbstverständlich zu sagen, pass mal auf, der Ablauf des Tages hat wunderbar funktioniert. Ich habe total viele Einblicke bekommen. Jeder hat mitgearbeitet. Und jetzt packe ich dann diesen Punkt KI, in dem Falle bei dem Kunden dazu, und entwickle für den einen eigenen GPT, was für mich ein überschaubarer Aufwand ist, sagen wir es mal so, quasi die Ersterstellung für den Kunden, aber ein riesen Meilenstein ist, der dem Kunden aber nachher viel Zeit, Arbeit und auch im übertragenen Sinne Geld spart. Und das ist für mich ein on top, ein Bonus, den ich vorher gar nicht mit einkalkuliert oder den ich dem Kunden gar nicht mit einkalkuliert habe, der aber on top dazukommt. Und das sind in meinen Augen die Sachen, die sprechen sich halt nachher rum. Weil du bist dann nicht der, der irgendwo, wie du eben gesagt hast, die schnelle Mark gemacht hat, sondern du bist auch darüber hinaus für den Kunden da. Und das sind die Sachen, die sich nachher über dich weitererzählt werden. Und gerade jetzt hier bei uns in dem Marketing-Sektor erlebe ich im Moment von fast jedem, die sagen, wir haben einfach keine Lust mehr, dass wir zum Testobjekt werden, dass mit uns Geld verbrannt wird für irgendwelche Tests oder Versuche, sondern wir wollen jetzt einfach mal Ergebnisse haben. Und viele gehen jetzt mittlerweile sogar den Weg, die Extrameile, und sagen, wir wollen uns jetzt das Know-how ganz konkret bei uns ins Unternehmen reinholen, weil wir eben die letzten Jahre so viel schlechte Erfahrungen gemacht haben. Wir haben teilweise Hunderttausende an Euros in Marketingaktivitäten gesteckt, wo null Return on Investment drin war. Und das ist, also ich weiß nicht, wie lange diverse Marktbegleiter in unserem Bereich diese Strategie noch fahren können, bis irgendwann alle Leute verbrannt sind und einfach sagen, nee, da haben wir keinen Bock mehr drauf, weil wir werden ja sowieso nur über das Ohr gehauen.
Genau, aber genau deswegen ist dieser Value-for-Value-Ansatz auch entstanden. Ja. Ne? Wenn ich ins unternehmerische Risiko gehe auch, genau, ne, und sage, okay, ich gehe mit in dein unternehmerisches Risiko rein und dann setze ich auch dafür, dann habe ich mit dem Kunden, hat mein Kunde und ich haben dasselbe Ziel.
Ja, klar.
So, und wenn ich das nicht mache, wenn ich sage, du musst jetzt hier 80 Euro die Stunde für eine Dienstleistung bezahlen und ich werde eigentlich dafür honoriert, dass es länger dauert.
Ja, ja, auch klar.
Und egal wie das Ergebnis ist, dann ist das halt einfach eine einseitige Geschichte, dann haben wir ein unterschiedliches Ziel. Und ich habe das auch immer bei Consulting Erstgespräch noch immer gemacht. Ich sage so, wir können gerne eine Pauschale machen mit einem Bonus, wenn bestimmte Ziele erreicht sind und so weiter. Und das wollen die Leute dann, da wollten viele dann nicht, gerade im Konzernumfeld nicht, das kann man dann nicht planen und so weiter. Ich verstehe das auch. Aber dann sage ich so, ja, okay, dann honorieren Sie mich eigentlich dafür, dass es länger dauert. Ja, wieso? Ja, sicher, ich habe doch dann Interesse daran, so möglichst viele Manntage zu verkaufen. Ja, nee, so geht das aber nicht. Ich sage ja doch, aber das ist ja der Fall. Also, und das ist halt eben, ich finde diese Zeit gegen Geldgeschichte, für bestimmte Sachen geht das nicht anders. Das ist genauso, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gerne ein nicht vertriebsorientiertes Mailing machen, ja, dann muss man das einfach bezahlen, dann kostet das halt immer ein Geld, dann habe ich dann aber eine andere Erfolgskategorie eigentlich dahinter. Ja. Und das ist auch vollkommen in Ordnung dann. Und dafür muss es natürlich auch einen Preis geben. Aber wenn man sagt so, ich möchte gerne, dass euch zusätzlich Gedanken macht und so weiter. Und dann habe ich ja auch ein Interesse daran zu sagen, pass mal auf, den ganzen Kram machen wir nochmal. Das war jetzt nicht so gut. Lass uns das und das und das doch nochmal probieren und so weiter. Und es geht nicht darum, jetzt musst du das bezahlen, sondern ich gehe dann davon aus, dass das dann erfolgreicher läuft.
Ja, genau. So,
und das ist genau der Punkt. Ja, aber das ist natürlich auch in der Zusammenarbeit mit dem Kunden auch so, dass wenn man so einen Value-for-Value-Ansatz macht, das ist also, ich gebe euch Wert und, ne, und dann gebt ihr aber auch mir den entsprechenden Wert dann zurück, dann setzt man sich also eigentlich gemeinsam hin und sagt, okay, wie ist diese Kampagne? Wie funktioniert die tatsächlich? Und dann kann, ich hatte das jetzt in einem Fall, da wurde auf einmal, ja, nee, wir schicken jetzt nur noch so und so viele raus. Ich so, nee, wir schicken alle raus. Ja, wieso? Ja, ich sag, weil wir einen Deal haben. Ihr könnt nicht einfach einseitig den Deal dann ändern. Das geht dann nicht. So, und genau so, ne, Ah ja, okay, alles klar. Ja, stimmt, da ja, müssen wir doch nochmal drüber sprechen. Ja, ich selbst, lass uns drüber sprechen, aber ihr könnt das nicht einfach machen. Das heißt, wenn ich selber dann auch reingehe ins Risiko, ja, dann muss ich auch mitbestimmen ein Stück weit.
Ne? Ja, klar.
Also es ist auch ein Partner von mir, die machen ganze E-Commerce-Themen komplett auf Provisionsbasis. Ja, dann wollen die natürlich bestimmen, welche Produkte da drin sind, was da beworben wird und so weiter. Das gehört damit dazu.
Ja,
ansonsten klar. Also bezahl's einfach und gut. Ja, also das ist nochmal so eine neue Ebene, die auch, wo sich dann eben dann Kundenunternehmen, jetzt aus unserer Sicht Kundenunternehmen, da auch anpassen müssen, auch von der Denke her. Ne? Aber das ist, finde ich, gut, wenn es erstmal darum geht, es wird nur das bezahlt, was auch wirklich was bringt. Weil dann strengt man sich auch mehr an. Also für mich ist das Normalste von der Welt. Aber ja, das ist
definitiv
wichtig. Ne?
Ja, ich glaube, auch da wird die Reise irgendwann hingehen. Also ich bin mir auch jetzt hier bei dem Storytelling-Workshop, den ich ja so, der von der Struktur her quasi einmal fix ist, welche Punkte wir abarbeiten, da kommt immer mal was dazu, da geht mal vielleicht was weg, dass ich vielleicht da sogar überlege, ich bin jetzt da ein bisschen provokant, zu sagen, es gibt eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie. Einfach auf den Wert des Workshops selber, weil ich zu 100% davon überzeugt bin, dass jeder meiner Kunden damit so viel Mehrwert rausgeht und so viele Punkte einfach jetzt einen anderen Blick drauf hat, wo er vorher noch nie wusste, ach so, das sind im Moment meine Fallstricke oder so. Wir haben bei dem Kunden jetzt rausgefunden, die schalten seit einer längeren Zeit Paid Ads auf ein bestimmtes Keyword, wo die, keine Ahnung, zwischen 500 und 1000 Euro im Monat, wo die organisch auf Platz 1 stehen. Was nie aufgefallen ist, wo du jetzt sagst, okay, da könnte man jetzt vielleicht sagen, man zieht das sukzessive ein Stück zurück, wo die dann sagen, ja, jetzt haben wir hier einen Workshop gemacht, wo das eigentlich nie Thema war. Wir gucken uns das Ganze aber an und jetzt haben wir in dem Workshop schon rausgefunden, dass wir Geld sparen können, auf lange Sicht gesehen, das mal aufs Jahr hochgerechnet. Und das sind für mich Punkte, wo ich sage, ich gehe eigentlich für mich selber gar kein Risiko ein, wenn ich sage, bei einer guten Vorqualifizierung gebe ich einfach eine Geld-Zurück-Garantie. Und wenn der Kunde nachher nicht zufrieden ist, dann ist das für mich okay. Aber die Wahrscheinlichkeit bei einem Kunden, der auch wirklich Antrieb hat, dass er nachher sagt, na, jetzt hätte ich aber gerne das Geld wieder, die geht gegen null.
Ja, deswegen, also ich hab auch schon solche Themen gemeistert. Wir machen euch das komplett fertig mit allem drum und dran. Und wenn ihr damit zufrieden seid, dann kauft ihr das.
Ja.
Wenn mir das wichtig war, das zu tun. Ne? So, und dann zahlt ihr dann aber auch die Rechnung sofort.
Ja, klar.
Ne? Also das ist, da muss man auch so ein bisschen challengen. Wir gehen komplett in Vorleistung, machen alles fertig. Und dann kannst du sagen, so will ich das haben. Und da kann man dann natürlich noch mal ein bisschen rumschrauben und so weiter, aber am Ende des Tages, ja, ist in Ordnung. Weil man muss das auch sehen, ne? Storytelling, was bedeutet das? Das muss man ja auch ein Stück weit mal anfassen. Ne? Belegst du ja auch mit Beispielen und so weiter. Genauso ist das ja auch, wie kann so ein Video für uns aussehen? Da wäre ich ja bescheuert, wenn ich jetzt nicht sagen würde, okay, ich mache euch da mal sowas. Ne? So, das als Setup. Ne? Ich sag, wir haben einen Avatar, den haben wir durchgefilmt und damit mache ich jetzt eigentlich alle Beispiele. So, und dann sagen wir, wollen wir das jetzt mal ordentlich für euch machen? Alles klar, gut. So, und das ist halt eben etwas, dann kann man sich da, und das ist die erste Regel im Verkauf, anfassen. Ja, der Kunde muss das Produkt anfassen, da wir jetzt Dienstleister sind letzten Endes, muss man eben auch zusehen, dass man sagt, okay, dann musst du die Dienstleistung eben anfassen können oder erleben können. Ne? So, und auch das, was wir jetzt gerade besprochen haben mit den E-Mails, Thumbnail und so weiter, das ist ja sehr kompliziert. Deswegen kann man dann einfach sagen, so, wer da Interesse hat, einfach melden und dann sagen so, gehen wir mal eine halbe Stunde die ganze Geschichte durch und dann zeigen wir das. Ja, weil das sonst so, und dann einfach so, was ist der konkrete Anwendungsfall und so weiter. Ja, und dann hat man in 0, nix hat man einen coolen Case, wo man sagt, so, hier ist das, schau dir das mal an und dann kann man das immer noch entscheiden. So, und so, und dadurch, dass man eben mit Avataren und so weiter, kann man das richtig schön machen. Dann zeigt man das, wie das bei anderen Kunden gelaufen ist und so, und dann sieht man, was man bekommt. So, und dann ist das eigentlich nur so, okay, jetzt lass uns über das Wichtige sprechen, nämlich über eure Kundendaten.
Ja, klar.
Wie valide sind die? Was können wir da rausholen? Ja. Ne, so. Und wenn das viele sind, dann kann mich, habe ich mit einem Value-for-Value-Ansatz kein Problem, weil sonst, ich sage jetzt mal ganz blöd, ne, wenn man jetzt 50.000 Mails rausschicken möchte, ja, oder Filme machen möchte und man muss 49 Cent pro Film oder ne, mit inklusive Landingpage ist natürlich alles komplett dabei, aber sagen wir mal 49 Cent bezahlt, sind das 25.000 Euro.
Ja.
So. Hat man das? Will man das investieren für zwei Schüsse in die Luft? Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte 3.000 Leute einladen, dann mache ich das. Für ein ja. Event etc., weil da kostet mich jede Posteinladung mehr. So, dann ist das
vollkommen klar, genau.
Ne, so, dann ist das ein anderer Deal. So, wenn ich sage, okay, 3.000, das kostet mich dann 1.500, dann mach fertig. Nochmal ja. 500 für den Film sind 2.000, alles wunderbar. So, das kann man rechnen, das ist alles wunderbar.
Ja.
So, aber eine Mailing-Kampagne, wo ich was verkaufen will und so weiter, wo ich dann sagen würde, okay, 49 Cent, lieber nicht.
Ja.
So, und bei HeyGen, wenn ich diese Sachen dann machen kann, ne, dann kostet mich dann nicht 49 Cent, sondern mehr als ein Euro.
Und ja, klar. Dann
ist es erst recht nicht mehr wirtschaftlich. Also sagen wir mal so, die Entscheidung, dieses Risiko einzugehen, fällt dann sehr negativ aus einfach. Weil es betriebswirtschaftlich komplett ein Schuss in die Luft ist erstmal. So, und da können wir dann helfen. Also sagen, okay, dann lass uns sprechen, wie können wir das gut einsetzen letzten Endes. Ne?
Ja. Ja, und dann quasi dann in die Vorleistung gehst und sagst dann, okay, dann bekommen wir aber von jedem Abverkauf Prozentsatz XY ab, Deckel nach oben offen.
Was auch immer. Genau.
Ja.
Und man geht dann wirklich rein und sagt so, okay, und in 4 Wochen oder in 6 Wochen oder in 8 Wochen schickt ihr uns die Kaufdaten, dann gleichen wir das mit den, oder ihr gleicht das dann mit den Versanddaten ab, wir überprüfen das nochmal, schreiben eine Rechnung und das ist das Thema erledigt.
Ja.
So, und ich finde das super fair und es ist eine richtig coole Nummer, ja, so etwas zu machen. Also das heißt, es gibt was für kleinere Setups letzten Endes ja. Und es gibt halt eben auch den für die ganz Großen. Also wenn ich mir überlege, es gibt ganz viele da draußen, die auch mehrere hunderttausend Newsletter-Abonnenten haben. So, da jetzt reinzugehen und zu sagen, du musst jetzt 49 Cent für eine E-Mail bezahlen, ist ja Wahnsinn. Das geht ja gar nicht. Also da bin ich jetzt auch mal der E-Commerce-Betreiber. Ich war ja auch schon mal in der Situation, ja, und da hätte ich gesagt, sag mal, seid ihr bescheuert oder was? Das kommt überhaupt nicht in Frage. So, und dafür brauchst du natürlich auch einen Deal. So, und diesen Deal können wir dann aber dann trotzdem machen. So, und dann funktioniert das oder es funktioniert eben nicht. Oder wenn man sagt, okay, es hat nicht funktioniert, wir könnten jetzt das und das noch machen und das ist dann ja wieder auf Invest auf beiden Seiten. Ausgelegt. Und der Anbieter am Ende des Tages profitiert voll von der Sache. Ne? Also ist schon ganz spannend. Sehr, sehr spannend. Ja. Also deswegen anfassen ist wichtig. Man muss darüber sprechen, was der konkrete Anwendungsfall ist. Aber es gibt halt eben, für mich ist das Geilste eigentlich zu sagen, mach ein Geburtstagsmailing.
Ja.
Ich habe gestern noch mit einer befreundeten Agentur gesprochen, ein Retailer, der an seine Kunden jedes Jahr seit 15 Jahren oder 14 Jahren jetzt Geburtstagsmailings per Postkarte rausschickt. Mit einem 20-Euro-Gutschein kommt zu uns in den Laden und sagt, funktioniert einfach sensationell. So, wenn ich das Geburtsdatum habe und ich habe noch den Namen und ja, also mehr brauche ich doch gar nicht. Das ist doch einfach nur Wertschätzung.
Ja.
Und ich tue den Leuten, ne, so, und macht man damit dann wahnsinnige Umsätze? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber es nicht zu tun, wenn man es nicht macht, macht man keinen Umsatz. Das ist korrekt.
Ja, definitiv. Also das kannst du ja eigentlich auf alles übertragen. Solange man sich irgendwie auf der Haut ausruht und nichts macht, dann darf man sich am Ende des Tages aber auch nicht beschweren, hätte ich doch jetzt mal gut. Der Zug ist dann halt abgefahren.
Genau.
Ja.
So, und das ist halt eben, möchte ich mich mit dem Kunden selber auseinandersetzen? Möchte ich da eine Extrameile gehen? Will ich das tun? Ja, okay, dann rein damit.
Genau.
Was gibt es für Optionen? Was können wir machen? Regelkommunikation und so weiter. Ne? Und da ist die Weihnachtskarte, kann ein Video sein, die und so weiter und so fort. Und ich kann halt eben, weil ich das per Post nicht machen würde, weil es halt einfach viel zu teuer ist, ja, dann mache ich es halt so.
Ja. Und ja, das ist eigentlich ein wichtiger Hinweis, da du jetzt sagst, okay, wenn du das jetzt mit dem Postweg vergleichst, fährst du eigentlich mit jeder Variante schon fast günstiger. Ja, also dann ist es eigentlich ein No-Brainer zu sagen, nein, machen wir nicht, wir machen doch ja, die Postkarte.
Ja, aber die Post wird ja genau aus diesem Grund nicht gemacht. Aber man würde ja gerne.
Ja.
Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne eine schöne Weihnachtskarte rausschicken, die kostet mich jetzt schon 1,55 oder was, allein nur an Porto, ja, damit die ankommt, ja, ist doch, ne, das muss schon ein guter Kunde sein, damit man das macht. Und wenn man dann eben im E-Commerce unterwegs ist und sagt so, okay, ich habe hier aber ein paar hunderttausend, das kann ich ja nicht machen. Das habe ich ja niemals im Budget. Und ja, das rechnet sich auch nicht. Dann kann man überlegen, okay, wie kann man das dann machen? So, und wie gesagt, also da gibt es alles Mögliche. Ne? Also wenn jetzt ein Kunde, sind wir jetzt gerade in der Verhandlung, Neukunde, ja, der 350.000 E-Mail-Kontakte und so weiter, der zahlt natürlich, der will aber auch kein Value for Value machen, sondern will das bezahlen. Also, der fährt natürlich, der zahlt natürlich keine 49 Cent. Das ist natürlich ja, dann gestaffelt und so weiter. Es geht natürlich dann runter, ist ja logisch. Ja, aber auch das ist halt eben so eine Sache, muss man da immer alle ansprechen? Ich glaube nicht.
Ja.
So, ja, da muss man halt eben ein bisschen reingehen. Und ja, der Kunde hat jetzt dann im tatsächlich auch kein CRM. Das heißt, da wird es dann ein bisschen schwieriger. Aber
ja,
da die einen Shop haben, kann man das, hat man das innerhalb von ein paar Stunden, hat man das dann auch ordentlich analysiert. Das geht dann auch. Aber ja, alles schon, das ist schon spannend.
Ist eine extra Meile. Ja, auf jeden Fall. Aber im Endeffekt, es gehen halt alle möglichen Varianten. Man muss auch, glaube ich, auch einfach mit dem Dienstleister sprechen und vielleicht, um das Ganze jetzt hier abzurunden, ich glaube, die Botschaft, die jetzt hier ein bisschen rausgekommen ist, halt auch das Thema Bestandskundenmanagement, Bestandskundenverwaltung, dass es vielleicht nicht immer der sinnvolle Weg ist, auf Neukundenakquise zu gehen, sondern vielleicht einfach die zufriedenen Bestandskunden warm zu halten und die nicht irgendwie absaufen zu lassen.
Ja, also es gibt ganz große Diskussionen immer, wenn ich sage, so wie viel gebt ihr bei Google und Meta aus? Ich sage, nimm doch 5% von diesem Budget weg und investier das in Aktionen, Kampagnen an deine Bestandskunden.
Ja.
So. Und dann kann man richtig geile Sachen mitmachen. Das ist ja meist, das sind schon signifikante Budgets meistens.
Ja.
So, aber selbst diese 5%, das geht nicht. Wo ich denke so, ja, warum nicht? Ich verstehe es nicht. Weil es ist doch auch ineffizient am Ende des Tages. Es wird immer teurer, Punkt 1. Dann weiß ich gar nicht, wie viel ich wirklich ausgegeben habe. Es wird immer nur der letzte Klick gezählt und so weiter. Ich meine, wir kennen doch alle die Probleme. So, ja, und ja, also ich finde es, ich glaube nicht, dass es signifikant auf den Absatz sich negativ auswirkt, wenn man 5% des Neukundenbudgets auf Bestandskunden switcht.
Ja.
Weil man
sollte
ja
mit den Bestandskunden
auch Umsatz macht, interessanterweise.
Ja, komisch eigentlich.
Und es sind dann, wie gesagt, die Aktivierung funktioniert. Wir haben teilweise bis zu 5% des Gesamtumsatzes mit ein paar Aktionen schon gemacht.
Und wo man denkt, so
Zahl. Ja. Das ist schon viel.
Ja.
Und das mit ein paar E-Mails. Also ich will es jetzt nicht kleiner spielen, als es ist, aber es ist schon interessant. Ne?
Ja. Ja, tipptopp. So, Kai, ich würde sagen, machen wir hier dicht. Hat ja geklappt mit einer halben Stunde, würde ich sagen, oder?
Bitte?
Hat ja geklappt mit unserer halben Stunde.
Ja, super. Zeitmanagement ist unsere Kernkompetenz.
Ja, da sind wir gut drin. Ja, ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat und vor allem die Tipps von Kai gefallen hat, ich würde alle Links, die er mir zur Verfügung stellt, wie immer in die Shownotes packen. Melde dich gerne bei ihm, wenn du da mal eine tiefgehende Beratung brauchst oder auch die Möglichkeiten bei dir siehst, die Bestandskunden nochmal gezielt und anders anzusprechen. Und ansonsten, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, wäre jetzt natürlich der richtige Zeitpunkt dafür. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir raus für heute. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.